Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andere Liga 2.0, einem Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von der eben genannten Zeitung. Und mit mir ist der Fabian Feberuch, NZZ-Fußballjournalist. Hoi Febu, wie hast
du? Hoi Sven, ich schlage vor, dass du jetzt einsteigst mit der Fußball-Podcast von Schweiz. Ich meine, wir sind der Fußball-Podcast, das kann man schon sagen. Also wir dürfen, weißt du, Stichwort Nabelschau. Du siehst, mir geht es eigentlich nicht so schlecht. Ein intensives Wochenende hinter mir. Wie geht es dir? Wo steckst du? Bist du schon in Washington?
Jetzt muss ich gerade lachen und husten gleichzeitig. Nein, ich bin nicht in Washington. Ich bin in Philadelphia. Ich habe gestern noch, also wir nehmen da Montag auf, morgen Ortszeit USA, die Philadelphia Eagles gesehen, Football, mein Lieblingsteam, also ist relativ cool gewesen, gute Plätze gehabt, schön hinter den Pfosten, Field Goals mal klar gesehen, ob er reingeht oder nicht, also ist ja wirklich eine coole Stimmung gewesen und Fly Eagles Fly, sage ich nur. Wie hast du die NFL-Woche wahrgenommen, dein Team?
Ja, jetzt wollte ich eigentlich etwas Harmonisches sagen, weil Philadelphia ist eigentlich eine meiner Lieblingsstädte, die Eagles sind mein zweitliebstes Team. Schau jetzt da an, wir haben etwas gefunden, was uns verbindet. Leider hat mein liebstes Team wieder in letzter Sekunde verloren, die Miami Dolphins, von dem her ein scheiss NFL-Wochenende. Ich denke, damit haben wir Randsportarten abdeckt, wir haben so viel zu diskutieren. Oder ist dir noch etwas Wichtiges bezüglich außerhalb vom Fußball?
Nein, ich glaube, wir können loslegen. Nabelschau gibt es ja dann gibt's ja sowieso noch. Wir müssen trotzdem kurz Feedback abholen von letzter Woche. Was hast du für Feedback bekommen?
Recht viel Feedback bekommen, halt auch auf persönlichem Weg. Ein paar war es ein bisschen klamaukig. Wir haben, glaube ich, recht Gas gegeben, viele Sprüche und so. Es war nicht unbedingt mal negativ gemeint gewesen. Das kann man ja mal machen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, heute kein Klamauk zu bieten. Mal schauen, wie viele Sekunden dass mir das gelingt. Sonst natürlich, die sogenannte Nabu-Show habe ich Feedback bekommen. Viele sagen, es sei cool, wenn man über uns etwas erfährt, wo wir sind und was wir machen. Das gehört. Schlussendlich ist das ein Podcast von dir und mir. Unsere Porträts sind ja auf dem Viertel vom Podcast. Also kann man auch zwei, drei Sachen über unser Leben erzählen. Aber meistens, ich weiss nicht, der dir das geschrieben hat, kennt uns natürlich nicht und hat es jetzt vielleicht ein bisschen doof gefunden. Sonst Feedback schon auch noch wegen Trainerwechsel. Ich habe mich da ein bisschen Zeit zum Fenster ausgelehnt, wo ich gesagt habe, das wird auf jeden Fall in einer Liga, wo wir gerne haben, einen Trainerwechsel geben. Ich glaube, da habe ich verloren. Das hat meiner Meinung nach kennengegeben oder habe ich etwas verpasst?
Nein, also wie ich angekündigt habe, oder? Keine.
Kein Klamauk.
Also, ja, okay, kein Klamauk, aber du hast gesagt, du wolltest Kontenance bewahren. Und fangen wir jetzt gerade mit dem Thema an, wo du vielleicht eben nicht die Kontenance kannst bewahren. Der VAR. Du sagst wieder angepisst, hast du mir gesagt, hast du mir geschrieben, etwas sei nicht gut. Und ich lasse dich jetzt mal reden und fragen, was ist denn nicht gut? Ich meine, Inter ist ja noch bevorteilt worden.
Ja, schau jetzt, es ist so, ich helfe einem Kollegen ein Buch schreiben, dort geht es auch um Atemtechniken. Ich habe jetzt vorhin die Atemtechnik angewandt, damit ich ganz bei mir bin und ganz ruhig bin und keine Klamauk liefere. Von dem her bin ich jetzt parat, über ein VAR zu reden, genau, ganz ruhig. Aber es ist einfach der grösste Scheissdreck, den es je gegeben hat im Fußball.
Zum Glück fangst du ruhig an.
Und es war jetzt noch ruhig ausgedrückt gewesen. Und es ist wirklich, ich bin von Woche zu Woche trauriger. Und ich weiss, dass der Message nicht stärker ist, wenn man Fluchwörter braucht und wenn man laut ist. Das ist mir alles bewusst. Darum, ich muss dir wirklich sagen, Sven, ich liebe den Fußball, seit ich kann schnaufen und werde ihn immer lieben. Aber er vermisst mir im Moment einfach zuzuschauen. Der VAR. Es ist einfach so schlimm, was durch den VAR passiert. Und es geht nicht mal darum, ob es besser wäre ohne. Der Zug ist abgefahren. Du hast es letzte Woche im DFB-Pokal gesehen, wo die Schiris den VAR nicht zur Verfügung hatten. Die sind völlig verunsichert. Alles ausgelöst wegen dem VAR. Und vielleicht darf ich das noch schnell sagen, der Match von Inter, es tut mir leid, weil jetzt wieder Inter das Thema ist. Aber es ist nun mal das Team, das ich Herzblut habe. Es regt mich auch schon auf, wenn GC benachteiligt wird, wegen unglaublichen Handsituationen, wie Offside-Entscheidungen sind, wo halben Millimeter sind. Aber bei Inter hat es gestern etwa 7 Unterbrechungen gegeben von jeweils 2 bis 5 Minuten. Und zum Teil sind dann siehst du aber die kalibrierten Linien. Einmal, wenn ein Spieler Schuhgrösse 42 gehabt und nicht 45, wäre er nicht offside gewesen. Es ist einfach nur lächerlich. Und du kannst jedes Goal, Inter hat etwa 3 Goal geschossen, jedes Goal musst du minutenlang warten, ob es zählt. In der 97. Minute, in der letzten Sekunde, schießt Venedig, die haben wirklich gut gespielt gegen Inter, haben 1-0 verloren, schießt 1-1 und meiner Meinung nach ist das ein super Goal. Man kann es aufstützen, pfeifen, man kann x Sachen, wenn man will, mit der super Zeitlupe anschauen. Schlussendlich hat das Goal nicht gezählt wegen einem angeblichen Hand von Venedig. Es ist einfach nur lächerlich. Und der Match Inter-Venedig ist wirklich das schlechteste Beispiel gewesen, warum das der doof VAR einfach nicht funktioniert. Und ich habe jetzt lang geredet und jetzt kannst du wieder sagen, das sei super, es macht es gerechter, aber es macht es A nicht gerechter, es sorgt B nicht für weniger Diskussionen und es ist C einfach ein Pain in die vom Sträubsten.
Also du hast es vorher angesprochen, letzte Woche hat den DFB-Pokal keiner gegeben, kein VAR und prompt sind ein Fehler nach dem anderen passiert. Und ich glaube nicht, dass es damit zu hat, dass der VAR nicht da ist und die Giris verunsichert sind, sondern die Giris sind einfach nie gut gewesen und sind auch nie, also sind einfach auch nicht gut. Und das sind sie auch früher nicht gewesen, das ist so ein bisschen zu feste Glorifizierung von der früheren, also von der Zeit vor dem VAR. Dort sind sie auch nicht gut gewesen, die ganzen Fehlentscheide, die es gegeben hat. Also es ist wie, also nicht gut, das ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach schwierig, etwas zu entscheiden auf Tatsachenebene. Dass es gerade, man hat das Gefühl, es ist faul oder es ist kein faul. Es ist Abseits oder kein Abseits. Es ist einfach schwierig, das direkt zu entscheiden. Das war vor dem VAR so gewesen. Mhm. Und man hat es jetzt wieder gesehen im DFB-Pokal. Und dort hat sich viele Teams gewünscht, dass ein VAR rum gewesen wäre. Dementsprechend, ja, also für mich ist es immer noch, es ist scheiße natürlich, wenn es dann einmal 2,5 Minuten warten, bis der Entscheid kommt. Aber das DFB-Pokal-Wochenende, oder die DFB-Pokal, nicht Wochenende, die DFB-Pokal-Woche, hat mir eher gezeigt, dass es absolut korrekt ist, dass wir den haben. Und dass es ohne den noch so viel mehr Fehlentscheid wird geben, wo den Fußball einfach ungerechter macht. Und ja, es gibt Beispiele, die sind scheiße, aber grundsätzlich ist es einfach, so.
Weißt du, ich kann dir jetzt klamaukig antworten und sagen, du hast leicht reden in deiner Farmers League. Bayern gewinnt einfach jeden Match 6-0. Aber es gibt ja in jeder Liga, in jedem Match, gibt es Ärger mit dem VAR. Und es hat auch früher Fehlentscheidungen gegeben. Voilà. Aber Fußball gehört immer wieder, ist ein Fehlerspiel. Wir machen alle Fehler. Wenn der VAR nicht da wäre, es wäre so viel befreiender. Auch die Linie, die Assistenten, sie haben die Fahnen nicht auf. Irgendeine halbe Minute später kommt der Fan gleich. Du machst alle verrückt. Übrigens, die Zuschauer in den Stadien sind ja überhaupt nicht informiert, weil sie nicht live auf dem iPhone dem Herz schauen, was wird jetzt genau gesagt, warum geht es 3 Minuten. Du nimmst den Schiedsrichter wahnsinnig viel Autonomie. Ich habe mit Schiedsrichter geredet, off the record. Das würde sich ja niemand so äussern. Und die sagen, der VAR sei für sie nicht gäbig, sie seien bevormundet. Stell dir vor, es wäre jetzt einer hinter dir, der die ganze Zeit würde ins Ohr flüstern, was falsch ist gesagt. Dann würde bei dir sowieso die ganze Zeit nur etwas erzählen. Also, du siehst,
ja, normalerweise habe ich die Person ja hinter mir, aber ich bin ja zum Glück in der Ferien.
du siehst doch den Punkt. Und weißt, ich stelle wirklich fest, es ist der Wind dreht. Und mir ist auch klar, dass man nicht zurück kann. Aber auch das mit dem gerechter werden stimmt doch nicht. Gestern hat es zum Beispiel eine Situation gegeben, wo es Eckball gibt für Venedig, wo kein Eckball wäre gewesen. Das wird ja nicht zurückgenommen. Das hat fast ein Goal gegeben für Venedig. Ja, ist das denn gerechter? Nein. Wo ziehst du Grenzen? Warum nur die 4 Szenen, wo er darf eingreifen? Es gibt so viele Ungereimtheiten und so viel Ärger und so viele Emotionen. Du hast sicher Zürich IB mitbekommen. Da kommen wir näher dazu. Was dort passiert ist. Es ist einfach schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Was ich mich aber frage, du bist jetzt in den USA, irgendwie läuft es in den anderen Sportarten ruhiger und gesitteter ab mit diesen Videobeweisen. Ich habe da noch keine Erklärung gefunden. Vielleicht ist es zum Teil auch schon länger installiert und bekannt in der NFL, wo es auch seit Jahrzehnten schon fast so Video-Challenges oder Rules gibt. Aber irgendwie, es geht völlig in die falsche Richtung. Also mindestens Tag ist mir ja recht. Es ist überall ein Theater mit dem VAR. Da sind wir uns einig, oder?
Wir sind uns einig, dass es Zuschauer im Stadion teilweise auch verunsichert, aber auch vom Fernsehen. Weil es einfach nicht angezeigt wird, was jetzt wirklich genau geprüft wird. Und ich verstehe nicht, wieso man das nicht an der Frauen-WM in Australien, Neuseeland, hat man das gemacht, dass der Schiri das Mikrofon angemacht hat, oder die Schiedsrichterin, und gesagt hat, hey, jetzt ist das und das, und das ist die Entscheidung. Und ich weiß nicht, wieso, also für mich hat das im Stadion relativ gut gewirkt, und auch vom Fernsehen aus. Ich weiß nicht, wieso man das jetzt nicht weitergeführt hat. Das wird relativ, wie sagt man, deutlich klar die Kommunikation stärken. Und ja, das Beispiel USA, Videobeweis, es ist halt eine andere Handhabung und es ist halt, gibt halt einen Unterschied. Oder? Es gibt halt, sie sagen zum Beispiel, sie confirmed den Entscheid von der Schiedsrichter. Das heisst, er ist bestätigt, auch die Videobilder zeigen das. Sie sagen, er stand, also call stands. Das heisst, sie haben einfach kein Bild, das etwas anderes beweist. Also, das ist eigentlich oft so der Fall. Eigentlich wo man sich dann auf den Schiri auf dem Platz bezieht und halt sie switchen. Und es läuft aber auch nicht ganz so ruhig. Also eben gestern zum Beispiel hat es auch einen Entscheid gegeben, wo das ganze Stadion nachher fassungslos war. Obwohl er gesagt hat, was passiert ist, aber er hat es halt nicht richtig ausgeführt und keiner hat verstanden, was jetzt genau passiert ist, wieso Philadelphia den Ball verliert. Und dementsprechend ist noch auch, also ich habe selten so viele Mittelfinger gesehen in einem Stadion und Buhrief, wie jetzt in diesem Spiel. Also es ist auch nicht dort. Also Schiri sind einfach ein Reizthema. Das ist meine Erkenntnis, egal wie es gehandhabt wird.
Ja, weißt, bevor wir weitergehen, das finde ich noch ein guter Punkt, dass die könnten reden im Stadion. Das machen sie ja in der NFL zum Beispiel. Und gleich herstellen und erklären, was passiert ist, einer von diesen 130 Schiedsrichtern. Aber weißt, wie willst du das denn begründen, wenn es so absurde Hände gibt oder wenn einer mit der Fußspitze 1,5 cm im Offside ist? Es ist einfach
abseits.
Zu... Ja, logisch, aber es ist einfach zu klinisch. Es ist ein wunderschönes, rausgespieltes Goal. Und weißt du was, schlussendlich der springende Punkt für mich ist, und ich meine, ich bin wirklich ein Fußballfan, seit ich denken kann. Und ich habe keine Freude, ist die Härte ausgerückt, aber ich schaue die Matchen ganz anders an. Bei jeder Szene denke ich, es ist echt 15 Sekunden vorher, ist irgendetwas gewesen. Und das kann es irgendwie nicht sein. Und ich weiss Gott nicht der Einzige. Ist jetzt nicht so, ich weiss, dass ich manchmal Meinungen habe, die vielleicht nicht ganz so kommen sind, aber da bin ich, weiss Gott nicht der Einzige, der sich extrem schwer tut mit dem VAR. Und was mich auch noch schlimm dünkt, ist, all die TV-Sender haben ja Schiri-Experten angestellt, die uns dann versuchen zu erklären, was nicht zu erklären ist. Und meistens sind es ja Freunde, ehemalige Schiedsrichter, Kollegen, liebe Menschen. Also bei Blue wieder am Wochenende. Da nimmst du gescheiter keinen Experten als irgendeiner, der noch etwas erzählt, wo jeder sieht, dass es schwachsinnig ist. Das stört mich dann auch noch. Wenn schon, musst du Experten haben, Schiri-Experten, die klar ihre Meinung dürfen, wollen und können vertreten. Und dann wäre es nämlich kritischer als das Blabla, das da kommt. Und das macht einem dann noch... Also mir macht das noch fassungslos. Wenn jeder sieht, ja, dass das eine klare Fehlentscheidung ist und dass niemand versteht, was der VAR macht. Und der Schiri-Experte im Studio sagt noch, ja, das ist aus dem und dem Grund schon nachvollziehbar. Ja, wirklich grosse Mühe mit dieser Entwicklung. Vielleicht liegt es so, dass...
Da gebe ich dir schon recht. Das ist halt auch schwierig zu finden. Oder? Du hast dann teilweise, eben bei Schiedsrichter hast du dann teilweise Leute, die eben zu fest Freunde sind und dann eben probieren, irgendwie etwas zu erklären, was gar nicht zu erklären ist. Aber dann hast du auch andere, die einfach Bullshit reden. Es gibt auch andere Schiri-Experten, jetzt nicht unbedingt auf die Schweiz bezogen, sondern einfach allgemein, die einfach ihre Agenda haben und dann einfach Sachen erzählen, obwohl sie keine Ahnung haben. Also es ist einfach schwierig zu finden, jemanden, der da wirklich eine reflektierte, aber auch kritische Meinung dazu hat. Mhm. Ohne dass man Angst hat, dass irgendwie ein Kollege nachher hässig ist auf ihn. Aber das ist schwierig, das ist, glaube ich, einfach schwierig zu finden. Fußball-Experten sind einfacher zu finden, als Schiri-Experte.
Ja, du hast vorhin eigentlich etwas so by the way erwähnt, was ich noch recht wichtig finde. Du hast es ein bisschen absolut gesagt, aber du hast gesagt, die Schiedsrichter waren schon immer nicht so gut gewesen. Und ich habe eigentlich für mich das Credo als Journalist, ich tue selten Schiedsrichter kritisieren, aber du hast natürlich absolut einen Punkt, wo ich höre viel von Kollegen, die natürlich auch Fans sind, wir haben ein Schiri-Problem in der Schweiz. Mir ist das alles zu einfach. Wenn ich das so höre, sage ja, aber kommen. Aber ein Ansatz ist ja, zum Beispiel, heute hat mir gerade einer geschrieben, warum haben wir nicht längstens 10 Profi-Schiedsrichter? Ich weiss, finanzielle Probleme und so weiter ist nicht zu finanzieren. Aber eigentlich kann es ja wirklich nicht sein, dass Schiedsrichter sich nicht mehr auf das konzentrieren können, was schlussendlich Woche für Woche, unter anderem hier im Podcast, und ganz vielen Orten diskutiert wird. Also irgendwo muss ein Umdenken stattfinden, dass die Schiedsrichter wieder besser werden, klarer und im Auftreten souveräner. Und ich weiss jetzt nicht, ob jede Regel, am Anfang habe ich zum Beispiel das Gefühl gehabt, die Regel, dass nur noch der Captain darf mit dem Schiedsrichter reden, sinnvoll ist, aus eigener Erfahrung. Aber Ja, es kann nicht sein, dass ein Spieler eine Gelbe bekommt oder nicht darf zum Schiedsrichter gehen, wenn er etwas erklärt. Irgendwo war das früher einfach besser gelöst gewesen. Und ich will nicht sagen, früher war alles besser gewesen, aber es ist einfach irgendwo eine Entwicklung da, die überhaupt nicht gesungen für den Fußball ist.
Also ich habe gesagt, es ist ein bisschen zu fest, meiner Meinung nach, was ich vorhin schon gesagt habe, eine Glorifizierung von der früheren Zeit. Dementsprechend, also das einfach nochmal zu diesem Thema. Das andere ist, ja, Profischiedsrichter würden wahrscheinlich ein bisschen ja, Fehler anfällig sind ja eben, du sagst die ganze Zeit, Fußball ist ein Fehlersport oder es passieren Fehler. Es wird trotzdem Fehler geben, aber vielleicht wird der Umgang mit den Spielern nachher auch anders als mit den Schiedsrichtern, wenn sie wissen, dass der Schiri sich die ganze Zeit können fokussieren auf das Spiel und wirklich Vollgas geben hat und nicht nur müssen vorher 80% arbeiten in einem Gymnasium als Sportlehrer. Einfach ein Beispiel. Das ist, und dann halt doch noch ein bisschen noch kurz Zeit gehabt, um das Spiel vorzubereiten. Ich glaube, das wird vielleicht schon ein bisschen stärker, aber du siehst ja in der Bundesliga, wo ja auch teilweise wirklich professionelle Schiris hat. Oder überall, als Serie A wahrscheinlich auch gehen wir von aus. Also es wird trotzdem genug geredet und genug. Es sind trotzdem eine Reizfigur. Es ist einfach ein schwieriger Job. Es will ja auch niemand machen. Es fängt ja schon bei den Juniorenspielen an, bei Kindern. Es will ja einfach auch niemand machen, weil du weißt, du wirst einfach angefeilt von allen Seiten. Du kannst niemandem recht machen. Und am Schluss reden zwei Nasen in einem Podcast noch über dich. Also, es ist wirklich einfach ein schwieriger Job. Und ja, die Superliga ist da leider aktuell wirklich eher ein, wie sagt man, eher negativ behaftet. Auch der BGC hat, glaube ich, auch der Verteidiger gesagt, dass wir ein riesiges Schiri-Problem haben. So schlecht wie da sechs nie, so in die Richtung. Und ja, ich glaube, wir können gerade zur Superliga kommen, oder? Oder willst du noch etwas dazu sagen, zu Schiris?
Nein,
wir haben ja gesagt, wir machen diese Woche ein bisschen mehr Schweiz-Fokus. Und dann würde ich doch gerade mal eine Frage an dich stellen. Und die ist, wie gut ist eigentlich die Superliga? Wir haben gerade wie gut sind die Schiris geredet. Wie gut ist eigentlich die Superliga?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mir fällt übrigens auf, wie schrecklich vernünftig, dass wir bis jetzt reden. Er muss mich empfinden. Vielleicht, wenn ich es dir ablose finde, war es ein Klamauk gewesen, aber es ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. aber wir haben ja irgendwo gelesen, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist eine seriöse Quelle oder ein seriöser Journalist. Es hat, glaube ich, schon 17 oder 18 Leaderwechsel gegeben, weißt, schon innerhalb der Spieltage. Samstag, Sonntag und so weiter. Also das ist ja eine unglaubliche Zahl nach 12 oder 13 Runden. Ich finde die Super League nicht gut, aber sie ist gut. Und zwar bezüglich dem Niveau ist sie für mich nicht so gut. Jeder schlägt jeden, du weißt nie genau, was passiert. Aber das ist gleichzeitig eben sehr gut, unterhaltsam. Lustig haben wir in Renz jetzt geschrieben, lustige Liga. Weil, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es sind mehrere Teams, 25, 24, 22 Punkte. Irgendwann ist der Ball Lausanne wieder erst, vielleicht sogar. Es ist irgendwo so ein bisschen, fast ein Jekami um die Tabellenspitze. Und das finde ich eigentlich unterhaltsam und gut. Es sind ja dann gleich 38 Runden bis zum Schluss. Aber rein vom Niveau her muss ich dir ehrlich sagen, ich schaue ja auch viel Spiel, bin jetzt nicht restlos überzeugt. Ich meine, Zürich ist erst, ich habe jetzt Zürich eben geschaut. Also das war nicht ein Spiel von einem Titelkandidat, geschweige denn von einem Leader, vom FCZ. Und Servette verliert dann wieder völlig unerwartet. Irgendwo Lugano verliert völlig unerwartet letzte Woche. Also es fehlt ein bisschen die Konstanz erspitzen. Und darum, eine Liga ist ja häufig schon auch so gut. Und darum ist ja die Serie A die beste Liga der Welt. Wo sie eben oben Teams hat, die souverän sind, wo die Matchen dann schlussendlich gewinnen. Und du hast einfach in der Schweiz zu viele Teams, die nicht weisst, was sie erwartet. Und darum habe ich manchmal das Gefühl, darum ist die Liga so unterhaltsam und darum ist sie aber eben auch nicht so gut. Also in dem Art, du ja, siehst das ähnlich, oder?
Ich sehe das ähnlich. Ich finde lustig, fast ein bisschen despektierlich, als lustige Liga zu bezeichnen. Weil am Schluss sind sie ja trotzdem Profi-Clubs. Und ja, also wenn vor allem, wenn damals, wenn wir, also wir kennen es ja alle, wenn wir Super League-Spiel schauen und dann am Abend oder irgendwie kurz, oder man schaut das Top-Spiel aus einer Top-Liga, nachher schalten wir um und schaut das Super League-Spiel, so ein durchschnittliches, dann denkt man schon teilweise, oh, ja, also schon ein ganz anderes Level, wo man da sieht. Dementsprechend würde ich da eigentlich fast alles, was du gesagt hast, unterstützen. Das andere, was ich noch sagen würde, du mit deiner Farmers League und Inter Mailand, ich muss jetzt auch noch mal etwas sagen, oder Serie A. Also Serie A, ich habe die Highlights jetzt noch geschaut, weil du hast mir gesagt, schau doch die Highlights von Inter gegen Venedig. Und ich meine, das Spiel, wenn Inter einigermaßen nicht einen Tyrann da vorne hat, sondern jemand, der ein bisschen Klasse hat, dann müsste das Spiel 7-2 enden. Und du kommst immer mit so, oh, Bayern, die Farmers League gewinnt so höher, aber Inter müsste das Spiel 7-2 gewinnen. Und sie machen es nicht, weil sie das Goal nicht schiessen. Und zwar riesige Chancen haben, weil der Tyram den Ball 10-mal nicht annehmen kann und nicht im ersten Moment schiesst.
Das ist jetzt Klamauk. Das ist jetzt Klamauk. Tyram ist Weltmeister, ist Nationalstürmer von Frankreich, ist sehr ein guter Stürmer, hat einverstanden, hat gestern versagt vor dem Goal. Aber weißt du, der Unterschied ist, zu deiner Farmers League ist, abgesehen von dem, dass die Italien 10 Teams hast, die einfach sehr gut sind. Du hast die Offenedig gespielt, der gute Fußball ist taktisch, technisch auf höchstem Niveau. Wir haben da Heidenheim, Kiel, St. Pauli. Samstdynamisch Konferenz, Bundesliga, außer Bayern München war kein Team, das irgendwie ein Niveau hatte. Kein Team, das in Serie A der ersten 10 wäre. Und das ist einfach so. Da können wir noch so lange diskutieren. Aber du hast so viele gute Mannschaften in Italien. Taktisch. Das ist eine Welt. Zwischen Venedig, wo glaube ich viertletzt ist, und weißt du, Kiel und Heidenheim, wie sie alle heissen, wo dort echt Drittliga-Niveau haben schon fast. Also, dieses Thema haben wir jetzt nicht aufgetan, aber ich muss das gleich. Ja, ich muss es genau. Dezidiert erklären, wie es ist. Also, das ist einfach so.
Also, Thuram ist kein Weltmeister übrigens, sondern nur Vize-Weltmeister. Aber zum Schluss, zum Punkt nochmal wieder zurück zur Super League.
Danke für die Korrektur.
Bitteschön. Ich bin gerade ein bisschen gestolpert darüber. Ich dachte, hey, nein, das kann doch nicht sein, dass es ein Weltmeister ist.
Das stimmt, ich habe Katar gemeint. Ja, verdrängt, dass Argentinien da gewonnen hat. Ja, das verdrängt.
Aber grundsätzlich, einfach nochmal zum Punkt Super League. Ich unterschreibe eigentlich alles, was du gesagt hast. Es ist, wenn ich so überlege, es ist trotzdem geil. Also es ist irgendwie trotzdem geil, eben weil es so eng ist. Weil ja eben auf einmal Lausanne mit einem Sieg nächste Woche auf einmal ein ganz früher Stoss, auch nicht ganz früher, glaube ich nicht, aber zumindest auf einmal in der ersten vier ist. Und das hättest du ja vor der Saison nie gedacht. Und du hast ja wirklich 6 Teams innerhalb von 5 Punkten. Mhm. Das ist ein Level, wo nicht viele Ligen haben. Also Premier League hat das zwar auch so in die Richtung, aber so grundsätzlich eher weniger mit solider Wechsel. Also es ist wirklich, also ich finde es sehr spannend zum Schauen. Und zum Verfolgen das Jahr. Und es ist halt wirklich schwierig jetzt. Also ich finde, es ist extrem schwierig, eine Prognose zu geben, wer am Ende von dieser Saison. Wir haben es schon mehrfach probiert, aber ich finde es sehr schwierig, eine Prognose zu geben, wer vorne ist. Ich habe jetzt. Das, ja. Ja, aber ich sage es trotzdem. Ich sage, Meister wird der FC Basel.
Ja. Warum?
Und dann. Damit behaftet, kannst du mich jetzt behaften, dann auf dieser Aussage bleibe ich jetzt einfach.
Und warum? Wenn's
nachher weil sie mit Abstand die beste Offensive haben. Und bei allen anderen Teams fehlt mir immer etwas und sie haben mit Abstand die beste Offensive.
Also ich sage, mein Tipp ist heute am 3. oder 4. November ist immer noch IBE. Ich weiss, jetzt widerspreche ich mir möglicherweise ein bisschen. Aber dadurch, dass alle anderen eben dann gleich viele Punkte liegen und IBE irgendwann ist dann, es sind noch 25 Runden, es sind noch 75 Punkte. Und wie gesagt, ein, zwei gute Transfers im Winter. Vermutlich sind sie ja in der Rückrunde nicht mehr dabei im Europa Cup. Wenn ich jetzt ganz viel Geld investieren oder setzen, wäre es erstaunlicherweise immer noch IBE. Aber schlicht auch mangels Alternativen. Aber wenn wir schon bei IBE sind, oder ich meine, du hast völlig recht, Super League ist extrem unterhaltsam. Sehr, sehr viele Geschichten. Jeder Match liefert Stoff, wo man darüber diskutieren kann. Und ich meine, ja, das die Szene, Zürich-Ibe, 0-0, 10 Minuten vor Schluss ungefähr, der Monteiro, der sich dort durchtankt. Er wird etwa 6-mal gefoult von etwa 4 Spielern. Leicht übertrieben, Klamauk, also seriös. Zuerst tritt ihm der Chiesi auf den Fuß, er verliert die Schuhe, dann wird noch vom Schwinger-Style umgerissen. Also es ist mindestens Freistoß, wahrscheinlich sogar Penalty, je nachdem, wie man es auslegt. Es passiert einfach nichts. Also ich verstehe ihn, dass er sich dort ärgert. Natürlich sollte er die Schuhe nicht werfen. Wobei, ja, ich weiß auch nicht, ich wäre auch hässig gewesen aus ihm. Aber dass er gerade den Chiesi prägt und er natürlich den sterbenden Schwan muss spielen, branchenüblich, wie es halt so ist, da habe ich null Verständnis dafür. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt ist ja schon die Strafe rausgekommen. Ich wollte eigentlich fragen, wie sperrst du jetzt so einen Spieler? Das hat es ja noch gar nicht gegeben. Das ist ja ein Präzedenzfall. Also ich habe noch nie gehört, dass einer einen anderen Schuh anschießt. Jetzt ist er nur für 2 Spiele gesperrt worden. Begründung, leichte Tätigkeit unter Berücksichtigung einer Provokation. Also es war Provokation vom Schiedsrichter, dass er ihn nicht, dass er das Foul nicht erkannt hat. Oder wie ein Jahr auch blind war. Oder was war genau die Provokation?
Also ich glaube, Provokation ist einfach das Foul.
Ja.
Also, ich kann es mir nicht anders erklären. Also ich sage, und ehrlich gesagt, ich kann die Szene habe ich wirklich jetzt mehrfach angeschaut und ich finde es ehrlich gesagt absolut das Grandioseste ist, er nimmt den Schuh und wirft ihn. Und in dem Moment, das ist wirklich, du hast ja die Einblendung voll auf ihn, wie du in seinem Gesicht siehst, der Gedanke, oh Scheiße. Es ist wirklich nicht mal eine Sekunde gegangen und dann merkt er, Scheiße, was habe ich da gemacht? Und das ist eigentlich das ist wahrscheinlich für mich Szene, wo der Super League sagt, da müsste so viel passieren, um das zu ändern. Ich finde es absolut bis zum absolut grosses Kino. Das ist mal der Punkt. Aber ja, also ich finde zwei Spielsperren eigentlich genau richtig. Also mehr musst du jetzt auch nicht draus machen, als es ist. Da gibt es viel schlimmere Tätigkeiten, als jetzt das ist. Aber es ist auch okay, dass das Tätigkeit gewertet wird. Also ich finde es eher lustig. Aber eben, der Arda Turan hat ja auch schon mal Schuhe geworfen. Aber sonst ist mir jetzt auch niemand in den Synchronschuh geworfen. Weißt, also ich habe mehr Freude gehabt.
Mir ist klar, dass dir das gefällt. Der Gesichtsausdruck, da hast du ja etwa 7 Mal pro Sendung, die wir aufnehmen, wo du irgendein Seich erzählt hast und merkst, dass der Seich erzählt hat. Aber was ja noch lustig ist, oder eben nicht lustig, wenn er jetzt den Schiri gebracht hat, wäre ja die Sperre viel massiver, oder? Da frage ich mich nachher, es wäre für mich absolut okay und vertretbar, dass die Sperre stärker wäre. Aber warum eigentlich ist der Schiri mehr wert, wo er eine Respektsperson ist, eine grössere als ein Spieler? Das finde ich auch noch spannend. Ich nehme nicht an, dass er den Chiesio wollte brechen. Und ich habe nachgeschaut, er hat, glaube ich, 210 Spiele bestritten, wo in der Statistik zum Beispiel auf Transfermarkt auftauchen, der Montero. Nur rote Karten. Also er ist das Gegenteil von einem Heimsporn, von einem Provokateur. Und vielleicht, das darf keine Rolle spielen bei Strafe, aber ich finde es gleich schon auch noch wichtig, dass es jetzt nicht einer ist, der schon x-mal aufgefallen ist mit doofen Situationen. es wäre noch spannend zu wissen, was er genau wollte. Er ist einfach so entsetzt, ich verstehe ihn. Und ich muss da wirklich sagen, dann gibt es der VAR. Ich will jetzt nicht über den VAR ablesen, aber es ist ein Fakt, dass es ihn gibt. Und dass er nicht eingreifen darf, weil es nicht innerhalb von Strafraum ist. Oder so. Also, come on. Also, es ist so, eben, du weißt gar nicht, wann darf er, warum, wie eingreifen.
Also,
es ist so, ja, ich weiss, wie es ist, aber es ist so absurd. Nein, es ist absurd.
Du bist der Hauptforderer von weniger VAR und dass es zu viel eingreift und was auch immer. Und jetzt bist du wieder der sagt, wieso greift er nicht ein bei solchen Sachen.
Es
wenn,
geht
du
noch, ja.
Wenn du keine Grenzen ziehst, dann ist er die ganze Zeit am Eingreifen. Dann ist er bei jedem Eckball am Eingreifen. Dann ist er bei jedem Foulspiel im Mittelfeld am Eingreifen. Dann haben wir ein Problem. Jetzt ist in dem Moment, hat er nicht eingreifen, weil das Foul vom Kriesus, offensichtlich ein Foul, weil er ihm den Schuh abzieht, ist außerhalb des Strafraums. Mhm. Dann fängt es an, dass er eigentlich theoretisch, man müsste sagen, hey, kommuniziert das doch nach außen, wieso es ihn nicht gegeben hat. Dass nicht alle fragen, hey, wieso ist das jetzt kein Penalty? Mhm. Aber grundsätzlich, einfach zum Thema wie auch nochmal abschliessen, wenn er dort auch eingreift, dann greift er bald überall ein. Und dann haben wir ein Problem, darum gibt es eine Grenze. Mhm. Und die ist jetzt halt einfach bei diesen Entscheidungen, die er fällen und zu deiner zum Thema Respektsperson. Ich glaube nicht unbedingt die grösste Respektsperson, aber Gewalt gegen Schiedsrichter ist ja wirklich etwas vom Schlimmsten, was du machen kannst. Wie gesagt, sie macht ja eh schon niemand den Job. Wenn du dann noch angegriffen wirst, ist es ja noch schlimmer. Fußballer gehen sowieso schon zusammen in Zweikämpfe, tun sich zusammen anfeilen. Und wenn dann natürlich der Schiedsrichter involviert wird, der wirklich als Unparteiischer neben dran steht, der eigentlich mehr so ein Beobachter sein als aktiver Teilnehmer von einem Spiel, wenn der angegriffen wird, dann ist natürlich zu Recht eine höhere Strafe, als wenn es bei einem Spieler ist, wo eh schon die ganze Zeit miteinander rumreissen sind von der Libri und alles. Ich glaube, es hat mehr mit dem zu tun.
Ja, ich bin bei dir. Es ist okay. Zuerst habe ich gedacht, am Samstag, aber das gibt eine Monstersperre in 2 Monaten oder so. Aber es ist okay. Ich weiß immer noch nicht, was die Provokation war. Eben wahrscheinlich einfach, dass die Schiedsrichter oder wie ein Jahr so unsäglich schlecht waren in dieser Aktion. Aber sonst sehe ich da keine Provokation. Ich möchte noch schnell über Montero etwas sagen oder vielleicht dir auch etwas fragen. Er ist noch ein spektakuläres Jahr, ein bisschen Spätzünder. Sowieso ist er rausgeflogen aus dem Nachwuchs, glaube ich, bei Sio. Oder er hat sich auf jeden Fall über Umwege durchgesetzt. Er hat bei IB eigentlich sehr gute letzte Saison gehabt, vor allem im Frühling, nach der Trainerentlassung vom Vicky. Hat er irgendwie 6 Goal in 6 Wochen geschossen. Der Jakin hat ihn sogar in die Nähe von der Nationalmannschaft gerückt. Bevor er den Schweizer Pass hat bekommen, hat er mitgenommen ins Camp, nein, nicht aufgeboten für die DM. Aber jetzt hat er auch diese Saison, ist er eigentlich fast der beste Eibenspieler für mich. Obwohl er nicht, er ist ein bisschen Thuram-Style. Du hast vorhin den Thuram von Inter erwähnt.
Ja, ist eins, finde ich genau ein gutes Beispiel.
Ja, er ist so dynamisch, schnell, kreiert gute Szenen, fällt ihm nachher die Übersicht und die Ruhe vor dem Goal. Technisch vielleicht auch nicht überragend, aber es hat ja die Szenen gegeben. Also gegen Inter zum Beispiel in der Champions League, unglaubliche Szenen, also Spitzenklasse-Szenen, die dann auch den Pfosten bricht. Jetzt gegen Zürich. Kommt auch, scheitert er nach vom Goal, wo er eigentlich überlegen müsste, also wo ihm so ein bisschen die Übersicht fehlt. Aber er hat einen Hattrick in Winterthur gemacht, sonst nicht so viel Goal, glaube noch eins zusätzlich. Aber zum Beispiel gegen Galatasaray im Hinspiel macht er, glaube zwei Goal im August. Also er hat so im Feld noch Konstanz, aber ich behaupte, das ist echt meine These, er ist ja erst 25 geworden, er kann, wenn er sich noch ein bisschen stabilisiert und konstant wird, kann er eigentlich nächstens ins Ausland und dann auch dort mit seinen Qualitäten, mit seiner Dynamik auch eine gute Rolle spielen. Also vielleicht wird er immer noch ein bisschen unterschätzt, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Ich traue ihm, das ist meine These, eigentlich sehr eine schöne Karriere zu, auch im Ausland.
Word, ja, also ich gehe mit. Also ich muss da, glaube ich, nicht groß noch etwas ergänzen. Mhm. Ja, also mir fehlt auch Konstanz vom Goal. Es ist wirklich, Thuram ist ein perfektes Beispiel. Das Problem ist halt, wenn gegen Winti drei Goal schiessen, haben wir jetzt letzte Zeit gesehen, dass es nicht so schwierig ist, gegen Winti drei Goal zu schiessen. Es ist leider aktuell ist Winterthur nicht auf dem Super League Level. Mhm. Dementsprechend kommen wir nachher, glaube ich, auch noch kurz zu Winti. Aber schnell noch zu Ibe bleiben. Wie hast jetzt du dann den Schalmanni wahrgenommen? Also ich meine, eben, jetzt hat er knapp gegen Inter verloren, er hat das erste Spiel gewonnen, dann hat er, was hat er gemacht, gegen Lugano haben sie verloren, ein bisschen weniger gut. Und jetzt das 0-0 gegen den Leader, gegen den FCZ. Wie nimmst du ihn wahr? Also ist er immer noch Option als Trainer für dich, als langfristiger Trainer oder nicht?
Ich nehme ihn sehr positiv wahr. Er kennt den Club, die Strukturen, ist beliebt, auch bei den Spielern, respektive beliebt anerkannt. Er hat einen guten Draht zu all denen im Umfeld bei Ibe, die wichtig sind. Ich weiß nicht genau, wer will. Er ist U21-Trainer, fühlt sich vielleicht wohler in der zweiten Reihe. Auf der anderen Seite hat er für mich bewiesen, dass er eigentlich bereit wäre, in Super League trainieren. Nicht unbedingt bei Xamax, sondern mal kurz war, aber so. Sein Auftreten gefällt mir. Er hat auch irgendwie, er wirkt souveräner als im Frühling. Medienarbeit, die auch nicht ganz unwichtig ist. Dünkt mir, er hat das Team stabilisiert, aber gegen Basel, letzte Woche haben sie ja noch Basel 3-2 geschlagen. Hast du gesehen, wie instabil, dass das Ibe eigentlich immer noch ist. Am Schluss zittern sie sich noch zum Sieg, obwohl sie das eigentlich gar nicht nötig wäre gewesen. Ich weiss nicht, ich würde ihm, glaube ich, eine Chance geben, außer du findest jetzt wirklich einen Trainer, wo du musst sagen, der ist jetzt, der Ibe braucht. Ich sehe ihn nicht, aber da machen sich ganz viele Leute Gedanken und vielleicht finden sie einen, wo sie sagen, der muss jetzt sein. Sonst würde ihm ja jetzt die Spiele logischerweise geben, die kommen. Es sind schwierige Spiele. Sie haben schon auch ein bisschen Verletzungspech. Ich weiß nicht, das ist schon immer ein Thema, denke ich mir so gefühlt in Bern. Es wird nicht im Kunstrasen liegen, sicher auch nicht an der Trainingsmethode. Das ist mir aber zu kurz gegriffen, wenn man denkt, etwas angeht. Aber jetzt haben sie, glaube ich, 6 Verteidiger, die verletzt sind. Das ist schon
heftig. Ist eigentlich alles weg.
Ja, das ist ja. Heftig. Jetzt haben sie im Mittwoch Schachtar Donetsk Ibe. Das wird sicher in jeder Sportbar. Ah, kein Klamauk. Ich gehe davon aus, dass du in der Sportbar. Gut, dann ist US-Wahl. Aber es ist ein grosses Spiel. Sinnigerweise findet es bei einem kriselnden zweiten Bundesligist in Gelsenkirchen statt. Ich bin gespannt auf die Zuschauerzahl. Aber ja, dort, auf die Aufstellung bin ich auch gespannt von Ibe. Aber das ist jetzt ein Spiel, wo sie müssen punkten müssen. Ich meine, nichts gegen Schachtar. Es ist sich leicht favorisiert. Aber eben, es ist kein Heimspiel. Schachtar ist jetzt auch nicht das Top-Team, finde ich. Da kannst du jetzt etwas machen. Da kannst du jetzt auch aus Monteiro zum Beispiel oder auch aus Ugrinic mit einer guten Leistung. Die Spieler wollen auch, die meisten wollen in der Top-Liga. Schaufensterspiel. Ich traue Ibe etwas zu in diesem Match.
Ich auch und sie müssen auch. Also das ist das erste Spiel von diesen Spielen, wo sie müssen gewinnen in der Champions League, weil, also, ja, es ist eben, wir wissen alle, Bayern ist ganz weit hinten in der Tabelle und so, aber du hast ein paar Teams, wo können weiterkommen und es hat immer mal geheißen am Anfang, wenn du 9 Punkte holst, dann kannst du es schaffen. Oder so in die Richtung, dann wirst du es wahrscheinlich schaffen in die nächste Runde. Und Ibe muss die 3 Punkte jetzt mal gegen Schachtar holen, damit es am Schluss nicht Champions League die letzten Spiele zu einer, ja, einfach zu einer Pflichtaufgabe werden. Weil es kommt noch Stuttgart, kommt noch. Was kommt noch? Es kommt noch ein schottisches Team, es kommt noch Glasgow.
Celtic auswärts,
und was ist, genau.
Da ist
und was ist noch?
Ich weiß nicht, da ist schon ein paar Kollegen mir übrigens erzählt. Du kannst sehr schnell nachschauen, was noch ist. Voller Freude im Januar, wie sie auf Glasgow gehen. Aber da sehe ich nein, es ist schon cool. Celtic, IB im Celtic Park, in der Champions League. Da sehe ich schon als Fan, ja, das ist schon letzte Woche ein bisschen revidiert, mein Urteil, dass das ein grosser Moment kann sein, im Fan da sein. Wo so eine coole Stadt ist, by the way, Glasgow, für ein paar schöne Tage zu verbringen.
Ja, eben, aber für das ist genau das, für das, dass es dort auch noch etwas geht. Und das ist eben das Coole. Es ist ja eigentlich das letzte Spiel, das sie haben. Und in der Hoffnung, dass dort noch etwas, um etwas geht, dass du, wenn du Glasgow schlägst, auf einmal noch wirklich noch kannst reinrutschen, ist ja. Nein, es ist nicht das letzte, Entschuldigung. Aber es ist eines der letzten. Und darum ist es ja umso wichtiger, damit jetzt gegen Schachtjahr Punkte holen, weil sie hat noch Bergamo und Roter Stern. Und ich tue jetzt einfach mal aufzählen, wenn du Roter Stern Belgrad, wenn du Celtic Glasgow und wenn du Schachtel Donetsk schlägst, dann bist du auf einmal im Rennen um einen Platz in dieser K.O.-Phase. Und darum ist das Spiel jetzt extrem wichtig. Und du da ein bisschen ja über, wenn er möchte, über Joel Mané seine weitere Karriereverlauf bei IB, also Trainerverlauf bei IB, entscheiden, hätte ich jetzt gesagt.
Wenn wir schon bei Trainer sind, würde ich noch gerne, wir haben ja aufgeschrieben, Zürcher Clubs, also eben zur Winterthur ist eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Sie sind im Moment überfordert, so wie ich es verstehe und höre, bleiben sie ruhig und halten dem Trainer fest. GC kommen wir dann separat dazu, aber beim FCZ ist mir wieder aufgefallen, es ist schon wahnsinnig viel Energie in diesem Club, positive und negative. Und jetzt der Conde, der Sheik Conde, der für mich der beste Spieler ist vom FCZ, oder der wichtigste, sagen wir so, hat sich geweigert, auf die Bank zu gehen, wo er erfahren hat vor dem Spiel, dass er heute nicht spielt. Das war ja, glaube ich, englische Woche gewesen, und der Moniz hat sich entschieden, ihn nicht aufzustellen. Und hat dann den Match auf der Tribüne zugeschaut. Das war wahrscheinlich kein Schlagzeilen in Philadelphia gewesen, aber ich finde es einen recht krassen Vorfall, wenn sich ein Spieler weigert, auf die Bank zu sitzen. Wenn es so war, so hat es der Moniz erzählt, der Trainer. Und jetzt hat Zürich, vielleicht ist es jetzt ein bisschen blöd, weil heute am Montag wahrscheinlich entschieden wird, wie die Strafe ist oder auch nicht, aber wir können ja jetzt gleich darüber diskutieren. Wenn strafst, was du eigentlich musst für das Gesicht wahren, schneidest du dir das eigene Fleisch und der Spieler verliert den Marktwert, ist noch unzufriedener. Er hat ja im Sommer schon gesagt, er will weg und Zürich angegriffen und sich eigentlich nicht professionell verhalten. Wenn du ihn nicht bestrafst, verlierst du das Gesicht gegenüber anderen Spielern. Also sie können machen, was sie wollen. Es ist keine einfache Lösung für FCZ. Wie würdest du entscheiden aus FCZ?
Also du musst eine Strafe aussprechen, weil es geht wie nicht, dass auch wenn eben, du hast, deine Punkte sind komplett legitim und richtig, aber du musst eine Strafe aussprechen. Es geht gar nicht anders. Wenn du dich weigerst, wenn es wirklich so war, wie der Moniz das gesagt hat, dass er sich einfach geweigert hat, auf die Bank zu hocken. Und es ist ja nicht so, eben, wie gesagt, es ist eine englische Woche. Es ist nicht so, dass es jetzt eine Nazi-Pause war und er ist nicht unterwegs war und was auch immer, sondern es ist einfach, er hat vorher schon gespielt und es ist völlig okay, dass dann auch mal ein gestandener Spieler eine Pause bekommt, oder ein wichtiger Spieler, und dann weigerst du dich und gehst auf Bank sitzen. Das ist schwerwiegend. Und ich würde ihm wahrscheinlich, ja, was willst du, zurückstufen kannst du ja auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich eine Geldstrafe ausgesprochen, aber das ist wahrscheinlich auch rechtlich gesehen noch relativ schwierig. Aber ich weiß nicht, wie ich es handhaben würde, ehrlich gesagt.
Ja, weißt du, hinzu kommt ja, dass es übergeordnete Ebene gibt. Und die ist halt schon, der Moniz hat einen zweifelhaften Ruf, wie er mit Spielern umgeht. Das hat der Bayrami ist auch schon geflüchtet, das Riesentalent meiner Meinung nach. Da ist jetzt eine saubere Lösung gefunden mit Winterthur, ein Win-Win, wo er immer noch am FCZ gehört. Aber der Conde kannst du ja nicht so zu IB auslehnen, zum Beispiel, wo er übrigens eine grosse Verstärkung wäre, aber das ist Klammern. Also, du willst ihn verkaufen, so teuer wie möglich, also muss er spielen, muss er im Schaufenster stehen. Und eben, der Trainer hat schon eine Art, die ich glaube, die sehr schwierig ist. Also, ich werde jetzt ja, nicht wissen, was die Spieler off the record oder ihren Freunden erzählen. Und der Conde wird, ja, er hat schon mal ein Interview gegeben, wo er rausgelassen hat, irgendeine seine Version von Geschichte erzählen, was da am Samstag genau passiert ist. Wir wissen jetzt bis jetzt die Version von Moniz, wo so tönt, wie wenn der Spieler sich geweigert hat, auf die Bank zu gehen, was natürlich nicht geht. Ich bin bei dir, Geldstrafe, 2 Wochen verbannen, und gleichzeitig aber natürlich Gespräch suchen, Nähe suchen, versuchen, dass sich der Trainer oder der Spieler finden, indem man dem Spieler klar macht, hey Junge, wir brauchen dich, du brauchst aber auch uns. Du warst im Winter auf Spanien oder wo immer her, auf Saudi-Arabien, ist ja gleich. Ein besserer Vertrag ist dein Recht, legitim. Bring uns einen Club, spiel gut und wir sind beide zufrieden. Ob mir das gelingt mit dem Verhalten, der Moniz macht mir sehr einen unerbittlichen Eindruck und ist nicht unbedingt auf Ausgleich bedacht und geht einfach seinen Weg. Und das crasht halt immer wieder. Und ob sie da jetzt einen Weg finden, den Trainer oder davon zu überzeugen, dass er vielleicht einen Schritt entgegen muss gehen von seiner stolzen, manchmal selbstherrlichen Art, I don't know.
Also etwas muss ich noch sagen, es ist schon teilweise, also eben hat schon, der Conte hat schon mal ein Interview gegeben, wo er sich hat wollen los, wo er hat wollen den Wechsel provozieren. Was ich immer finde, ist, die Spieler unterschreiben einen Vertrag bei einem Club. Und das ist schon, nicht nur jetzt bei ihm, sondern es ist vielleicht nicht nur fußballtechnisch, sondern auch im Footballtechnisch, wie oft da teilweise gestreikt wird oder wie sie motzen und schreien und sie wollen eigentlich weg und so. Sie haben den Vertrag unterschrieben. Niemand hat sie gezwungen, den Vertrag zu unterschreiben. Also, und spielt den Vertrag.
Ja, das ist ein mega spannendes Thema, Sven. Und zwar aus folgendem Grund, weil logisch, jeder Spieler, der aus dem Ausland in die Schweiz kommt, kommt nicht daher, wo es ihm in Bern gefällt oder in Zürich gefällt. Die Superliga ist eine sehr gute Ausbildungsliga, ein gutes Sprungbrett für den nächsten Schritt. IB, Basel oder FCZ, weniger in den letzten Jahren zwar, haben bewiesen, dass es von hier aus möglich ist, eine schöne Karriere zu machen. Also musst du dich positionieren, genau mit diesem Profil. Und es gibt andere Clubs, die so haben, französische Clubs, Salzburg und so weiter. Und wenn du jetzt immer wieder lämpest und der Spieler, IB hat ja ein ähnliches Thema, dass ich X-Spieler enttäuscht war, Elia, Fasnacht und so weiter, weil die Ablösesumme nicht gestimmt hat beim Angebot, das ihnen gefallen hat, persönlich. Also ich habe mit Sportchefen, mit dem Malenovic, mit dem Speicher, mit den Leuten übergeht. Es ist sehr schwierig, dort Balance zu finden, weil du gehst ja mit dem Spieler wie einen Deal ein. Ein Spieler unterschreibt den Vertrag bis 2027 im Wissen, dass er niemals bis 2027 wird bleiben, weil dann wäre er ja ablösefrei und der Club will ja Geld verdienen. Also musst du bis 2027 so gut spielen, jetzt immer im Idealfall, dass 2025 für 4 Millionen kannst wechseln. Zu Mainz zum Beispiel, ist ja gleich. Und das ist so ein Schwebezustand. Wenn gehst, bist du als Club bereit, halt nur 3 Millionen statt 4 zu akzeptieren als Ablösesumme. Wenn sagst du nein, wie geht der Spieler und vor allem seine Berater und sein Umfeld damit um? Du weißt, was ich will sagen, oder? Ich finde das sehr tricky und es ist, glaube ich, auch schwierig. Und jetzt beim Conte, der ja sehr wechselwillig war, offenbar. Ja, irgendwann findest du vielleicht gar keine Basis mehr, für miteinander zu reden.
Vollkommen verständlich. Ich verstehe das ja, dass du weiter willst. Dass das nicht dein Punkt ist, wo du bleiben willst in deiner Karriere. Aber du unterschreibst einen Vertrag im Wissen, dass der Club am Schluss nicht das muss erfüllen, was du willst, sondern du nutzt den Club ja als Sprungbrett. Also eigentlich bist du als Spieler da und das vollkommen zu Recht in der zweiten Linie. Und du kannst nicht entscheiden, was du möchtest machen. Wenn der Club nicht zufrieden ist mit deinem Angebot, auch wenn es für dich ein tolles Angebot ist, dann wirst du nicht dafür gehen. Und ich weiss nicht, was die bessere Lösung ist. Wahrscheinlich ist die bessere Lösung, dich immer vorbildlich zu verhalten und dann hoffen, dass der Club sagt, okay, hey, du hast dich immer vorbildlich verhalten, wir schicken dich jetzt. Oder dich die ganze mit Interviews auffallen, dann eben jetzt so Eskapaden da mässig, nicht auf die Bank setzen. Ich glaube, als FCZ, ja, ist eben auch wieder schwierig. Willst du lieber so einen loswerden für weniger Geld? Also es ist einfach eine schwierige Situation für Spieler und Verein, aber vor allem für den Verein. Und ja, da habe ich ein bisschen, stelle ich mich ganz klar hier auf die Seite vom Club und vom Moniz selber. Jetzt müssen wir noch kurz.
Ich weiß, dass es nicht wird passieren, aber wie gesagt, der Conte, ohne dass ich ihn näher kenne und weiss, ob es charakterlich wird passen, wäre eine Top-Verstärkung bei IBE. Aber das ist nur so ein Gedanke, den ich vorhin hatte.
Also charakterlich wird es schon schwierig, habe ich das Gefühl. Also dazu, so lange ist er jetzt auch nicht in der Super League, dass ich muss sagen, ja. Also, ich kenne ihn auch nicht, aber charakterlich ist er mir jetzt eher negativ aufgefallen als positiv.
Ja, ich wollte dich noch etwas fragen zur Super League, und zwar zum anderen Zürcher Club. Du als GC-Sympathisant, es läuft sehr unglücklich. Jetzt unabhängig von VAR, Skandal und so weiter. Sie spielen gar nicht so schlecht, verlieren aber oder gewinnen mindestens nicht. Würdest du den Trainer jetzt entlassen? Gehst du ihm das Spiel nächste Woche noch, also am Schellibaum, und wartest die Nazi-Pause ab? Oder wie spürst du den Club? Geht's so ein bisschen? Was denkst
du? Ja, es ist eine sehr schwierige Situation, weil du kannst wirklich sagen, du hast auch einfach Pech. Also ist wirklich, aber irgendwann hört es halt auch auf, dass man immer sagen kann, man hat Pech. Das ist wie das, was wir bei den Nazis kritisiert haben, nachdem es mehrere Schiri-Entscheidungen hatte. Haben wir irgendwann gesagt, ja, jetzt ist es mal gut, jetzt müssen wir nicht die ganze über Schiri reden, sondern haben wir selber an die Nase fassen. Und bei GZ ist es das Gleiche. Und ich würde ihm wahrscheinlich nochmal das Spiel geben. Jetzt nächste Woche, weil es bringt jetzt auch nicht vor der Nazi-Pause noch etwas zu machen. Und dann wirklich in der ersten Woche von der Nazi-Pause komplett zusammensitzen und schauen, lohnt sich das Ganze noch? Haben wir noch eine gemeinsame Zukunft oder nicht? Aber wahrscheinlich, ich sehe eher nicht. Ich glaube, dass da nach der Länderspielpause ein neuer Trainer bei GZ an der Seitenlinie steht. Ohne jetzt genauere Insider-Informationen zu haben, muss ich da noch wohlgemerkt sagen.
Mm. Ja, es ist, das finde ich manchmal ein bisschen brutal. Oder? Die, das ist ja nicht nur bei GZ so, das ist ja bei vielen Clubs so. Nennen wir es mal Trainer-Playoff. Oder? Die Schlingen ziehen sich zu, es sind immer die gleichen Fragen. Nein, müssen die Verantwortlichen vor der Kamera Stellung nehmen. Eiertanz, nehmen die Wörter nicht ins Maul, aber jedem ist klar, okay, er hat noch ein Spiel. Also ich weiß nicht, wenn ich wüsste, ich muss jetzt, der nächste Text muss jetzt so gut sein, sonst verliere ich meinen Job. Oder ich weiss doch auch nicht, in den nächsten Podcast darf ich keinen einzigen klamaukartigen Anfall haben, sonst darf ich nie mehr einen Podcast machen. Das ist ja unglaublich, das gibt es eigentlich sonst nie. So der krass direkte Druck, wo aber es ist, gehört, es ist part of the business, die Trainer wissen das. Ja, kein Mitleid übrigens, es ist einfach so, kannst nicht die ganze Mannschaft auswechseln, aber es ist schon manchmal ein bisschen ungerecht. Oder? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Schellibaum ein Problem ist für GC. Aber vielleicht, ich bin zu wenig nahe einer Mannschaft, um das wirklich können zu beurteilen, was er dann anders machen könnte, dass der VAR ja nicht absurde Händsentscheidungen fällt, zum Beispiel.
Ja, man kann halt immer noch argumentieren, was man auch den Verantwortlichen vorwerfen kann, ist, dass die Transfer einfach zu spät gekommen sind und dass man durch das immer noch mehr Zeit muss geben, weil ja alles immer erst spät gekommen sind. Aber jetzt sind wir mittlerweile am 4. November am Aufnehmen. Also die Transferperiode ist doch jetzt auch schon eine Zeit zurück, oder? Irgendwann muss sie auch funktionieren. Und es klappt ja irgendwie, man bringt sie irgendwie einfach nicht auf den Platz und hat dann noch Pech. Es ist ja eine Mischung. Es ist ja nicht nur der VAR jetzt gegen Lugano. Es war Lugano, oder? Jetzt habe ich gerade Luzern-Lugano.
Lugano ist
das Heimspiel. Ja, genau, da haben sie auch okay gespielt gegen Lugano. Also GZ dürfte eigentlich von der Spiel, wie sie gespielt haben, nicht auf dieser Position sein. Und irgendwann ist halt der Trainer das erste Opfer, was du musst machen, bevor du eine Stufe weiter rauf gehst.
Gut, jetzt haben wir recht lange über Schweizer Fußball geredet. Auslandfußball haben
wir tausend. Ja, Basel müssen wir trotzdem noch.
Stimmt, die wären ja meist. Die wären ja meist.
Komm, genau. Wir machen Auslandfußball nachher nur noch wirklich ganz kurz, knapp, ein paar Stichwörter. Ich glaube, wir haben sonst so viel über Ausland geredet. Nächste Woche mal wieder über Auslandfußball reden. Das ist gut. Ja, Basel, wieder Winti, wieder deutlich gewonnen. Wieder Zauberfüße unterwegs gewesen. Ist jetzt vielleicht Winti einfach ein Aufbaugegner für den FC Basel und für den Gerdan Shaqiri? Oder wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, also ich habe Basel schon in den letzten zwei Jahren das Gefühl gehabt, die unglaublich coole Einzelspieler, was sich ja bewahrheitet hat mit dem einen oder anderen Verkauf. Irgendwie ist diesmal etwas anderes, vielleicht auch, wo man ein bisschen ruhiger agiert. Sie wirken stabiler, ohne dass sie super stabil sind. Denke an das Spiel in Bern letzte Woche, wo sie auf einmal irgendwie den Faden verlieren. Was ich mich ein bisschen getoschen habe, und der Shaqiri ist der Schlüssel dazu, dass sie Meister werden können, wie du gesagt hast. Der Shaqiri ist fitter, als man gehört hat und als ich gedacht habe. Also er ist wirklich parat, körperlich besser zu werden. Eigentlich fast schon in Länderspielform. Teilweise. Er hat einen unglaublich feinen linken Fuß, seine Standards, das Goal vom Schmid, glaube ich, in Bern, der Freistoß, wie der gezogen in Strafraum kommt, das kann kein anderer Spieler, das ist internationale Klasse nach wie vor, wie der die Bälle zieht, perfekt auf das Goal. Wirklich beeindruckend. Das habe ich in der Schweizer Liga selten gesehen. So starke Standards. Und das weiss man ja von ihm. Und wenn er noch so fit ist und jetzt auf dem Zähne darf sich austoben manchmal. Also, wenn sie können und wollen Meister werden, wie du sagst, dann ist der Sherdan der Schlüssel dazu. Und er ist halt schon, er ist nie schwer verletzt, aber immer wieder klein. Muskuläre Probleme. Ja, jetzt wären die Böden tiefer und so. Also da bin ich gespannt, wie er durch den Winter kommt, durch den Frühling kommt. Und wenn der Sherdan heiß läuft, der traue ich Basel alles zu. Da bin ich bei dir.
Ja. Ja, super, super Aussage zu Basel. Heute ist wirklich gar kein Klamauk und heute ist ja eine gute Folge in die Richtung. Dann hast du aber noch Lugano und Servet, die noch als Konkurrent gelten. Wie siehst du Lugano? Also Servet, ja, Servet ist halt, Servet macht wieder Servet-Sachen. Wie siehst du Lugano?
Ja, also eben, es ist schon im Frühling, IB ist Meister geworden, weil Servet und auch Lugano irgendwann geschwächelt haben. Also, okay, plakativ ausgedrückt, aber es hat ein bisschen etwas. Und ich traue es ehrlich gesagt auch in diesem Jahr beiden nicht zu, dass sie wirklich durchziehen, über 38 Runden. Lugano noch ändern, aber auch die handeln bis jetzt auch die Belastung durch Europa Cup gar nicht so schlecht. Ich bin einfach bei Lugano, wenn ich dann auch wieder das Stadion, klar, sie können nichts, jetzt ist Baustelle, das neue Stadion wird ein Schmuckstück, aber auch das wird nicht voll sein. Du hast, das haben wir auch schon, das weiss man ja, du hast Inter und Milan in der Nähe, du hast zersplittert mit Lugano, Bellinzona, Chiasso, Lugano. Da geht jetzt nicht auf das Mal der Bellinzona-Fan auf Lugano, wo die um den Meistertitel spielen. Das ist einfach nicht so. Das weiss ich von Tessiner Kollegen. Und darum, 3.500 Zuschauer und so, das ist irgendwie, das ist schon fast beschämend für so ein gutes, teures Kader. Das finde ich nicht der Unterschied von Lugano und Servet. Lugano hat ein teures Kader, Servet, obwohl sie die Rolex Foundation Stiftung im Hintergrund haben, jetzt nicht wahnsinnig viel Geld oder eben nicht so viel wie Lugano jetzt. In das Kader investiert. Was vielleicht bei Servet ist, aber sie haben ein paar Spieler, die wir immer noch ein bisschen unterschätzen in der Deutschschweiz.
Jetzt habe ich gerade, warte kurz, bevor du den Punkt machst. Ich kann dich jetzt gerade wieder fragen, Kutesa, muss er den Nazi aufgeben oder nicht?
Das wollte ich jetzt nicht fragen. Was ist los heute?
Ich hatte das im Kopf gehabt, wenn wir über Servet reden, müssen wir schnell über den Kutesa reden. Er hat ja mal gesagt, hey, übrigens, ich habe noch andere Angebote für Nationalmannschaften. Mhm. Was eben auch nicht so optimal ist natürlich. Aber ja, vielleicht mal zum zeigen, hey, look, biete mich darauf. Und ich glaube, ich finde ja mit dieser Torausbeute, die du hast in der Schweizer Sturmproblematik, die wir haben, musst du den Kutesa jetzt aufbieten.
Ja, ich tue ihm vielleicht Unrecht, es tut mir leid für das, aber ist der Kutesa der, wenn er gegen Europameister Spanien den Unterschied ausmacht? Oder da sehe ich ändern
Montero. Ja, wer ist die Alternative?
Ja, ich weiß auch nicht. Der Montero ist für mich nach wie vor weiter, der wird ja auch aufboten. Nein, wahrscheinlich muss ich mal eine Chance geben, bringt etwas mit, etwas Frisches, vor allem Formstärke. Er ist relativ schnell, er sammelt Scorerpunkte. Es gibt nichts, was gegen Kutesa spricht, absolut nichts. Und vielleicht ist das wieder so die Deutschschweizer Optik, die wir ja auch schon x-mal diskutiert haben. Vielleicht, wenn es jetzt ein Zürich-Stürmer wäre, würde auch hier sagen, ist ja klar, der muss jetzt endlich in die Nazi. Was ist los, Murat? Oder? Das ist halt so in der Schweiz manchmal so, dass man die Spieler weniger auf dem Radar hat, leider. Ich bin bei dir aufbieten, auf jeden Fall. Er hat ja der Witzig aufgeboten vor einem Monat. Ist nicht die gleiche Position, ich weiss, aber wo er gute Formen hatte. Also ja, warum nicht? Du hast dort hinten ein paar Positionen im Kader, die ich finde. Und abgesehen von dem, reden wir dann nächste Woche drüber. Die Schweiz hat ein paar Spieler, die glaube ich ausfallen oder die immer wieder ein bisschen verletzt sind. Also ja, es wird vielleicht sogar zwei, drei Spieler im Kader haben, wo man jetzt noch gar nicht überlegt, dass sie könnten dabei sein, wo je nachdem halt Spieler ausfallen.
Haben wir jetzt übrigens eigentlich einen Denkfehler gemacht, indem wir ihn haben in den Sturm hinein positionieren, den Kutesa?
Nein.
Er kann das ja schon, aber er spielt ja nicht unbedingt im Sturm. Er ist ja schon eher so ein Flügelstürmermäßig.
Ja, aber das ist für mich. Das ist schon der Punkt. Er ist sogar noch polyvalent. Ja, eben, was ich bei ihm sogar
finde. Was natürlich für ihn noch spricht, ist, dass er Deutsch kann.
Klamauk. Nein, ich glaube sogar, du kannst ihn noch bringen. Er ist ein Spiel, das sofort da ist. Du kannst ihn als Joker auch bringen. Mhm. Und er bringt etwas mit. Er ist unangenehm für die Gegenspieler. Und gut gegen Serbien ist ja das erste Spiel, wo die Schweiz ein Must, also wo sie müssen gewinnen. Es kann ein mühsames Spiel werden, 0-0 lang, wie auch immer, 1-1. Und dann bringst du ihn. Ja, im Moment läuft es ihm einfach auch. Und voilà, sicher mitnehmen bin ich bei dir.
Gut, dann so zu Auslandfußball, oder?
Ja, aber komm, Top-Ligen, wir sind uns ja einig, dass Serie A die beste Liga ist. Können wir nächste Woche weiter diskutieren. Bayern.
Boah, schlimm.
Vielleicht eine Frage zu Bayern darf ich dir stellen. Oh, ja, das ist ja nicht Nabu-Show. Eben 5-0, 4-0, 3-0 oder so war die Woche
ja.
Gegen die unglaublich guten Gegner zu Deutschland. Ich glaube, der Palinha, der ja überhaupt keine Rolle gespielt hat in dieser Woche, auf den ersten Blick, kann ein sehr wichtiger Punkt sein für die Balance. Gegen wer haben sie jetzt? Benfica, Lissabon, da müssen sie jetzt gewinnen. finde ich, wenn der Rang 23 und so, aber oder, wir haben ja darüber geredet, aber er ist anfällig auf Kontersituationen. Der Palinha ist halt einer, der dort die sogenannte Holding Six, die der Tuchel immer verlangt hat. Siehst du das auch so? Er ist jetzt überhaupt kein Faktor. Ist mir schon klar, bei all diesen unglaublich guten Offensivspielern, die Bayern hat. Aber wenn er spielt, kann das schon gut sein für die Balance, oder?
Ja, aber ich finde also, find jetzt Overa oder Pavlovic, ich finde das beides eigentlich nimmt sich nichts.
Bin ich nicht gleicher Meinung. Der Palinha schirmt also, den Verteidiger besser ab, ist physisch präsent.
Ich glaube, es hat nicht mit dem Palinha zu tun, sondern allgemein mit dem Spielart, wie sich die Company vielleicht nicht angepasst hat.
Okay.
Das ist so ein bisschen das. Aber ja, natürlich, der Palinha ist körperlich viel präsenter als Pavlovic, so klein und groß, also so ein dünn und groß. Und der Palinha ist ja wirklich kräftig. Da gebe ich dir schon recht. Also, das sehe ich ja schon auch. Aber so grundsätzlich, ich meine mehr, wenn jetzt der Blauwitz spielt und das Spiel ein bisschen angepasst wird, dann kann der das kann auch relativ gut seinen Körper einsetzen. Oder? Auch wenn er vielleicht nicht so ganz wirkt, wie jetzt der Palinha, wo wenn der reinsetzt. Oder? Aber ja, also das ist wichtig, dass man den jetzt hat, vor allem jetzt, wenn der andere so lange ausfällt. Und ich sage dir, These jetzt, Goretzka wird auch noch eine Rolle spielen.
Ich finde das sehr cooles Spiel. Mir tut das wahnsinnig leid. Und er ist, sag jetzt 29, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber eigentlich in einem guten Alter. Dass der nicht spielt, Fußball spielt, im Moment ist eine Schande. Oder stell dir vor, der bei Dortmund oder bei, ja eigentlich fast, Bayern hat ein überragendes Kader. Es ist logischerweise schwierig, du kannst nicht 18 Spieler einsetzen. Aber Goretzka muss doch eigentlich spielen. Also er nimmt auch bei Inter übrigens. Finde ich ein super Spieler mit unglaublicher Qualität. Und das, ja, 17 Millionen im Jahr, oder? Ja, kein Mitleid, aber es ist schon hart, wenn du so ein guter Fußballspieler bist und einfach Nummer 4 oder fast Nummer 5 bist im zentralen Mittelfeld. Heavy, oder?
Ja, schon, ja. Vor allem, weißt du, so ein bisschen auch, letztes Jahr war es ein bisschen Abwärtssaison, oder? Aber vorher war ja unumstritten ein Stammspieler. Mhm. Also immer gespielt oder bei wichtigen Spielen immer gespielt und jetzt einfach so, ja. Übrigens, und das ist auch einer, der sich mit dem Verein identifiziert, oder? Das ist halt auch immer noch etwas, wo ein bisschen mehr wehtut, wenn du jemanden hast, der wirklich sein Herz auch für den Verein noch schlägt, oder? Mhm. Dementsprechend, ja. Aber kommt schon noch.
Ja,
so, was haben wir noch wollen?
Ja, noch zwei Sachen, Auslandfußball ja. Auf deinem Kontinent. Eine Frage. Zuerst mal in den USA, in Major League Soccer, finde ich im Moment Playoffs statt, wo ja in Europa überhaupt keine Tradition haben im Fußball. Jetzt habe ich gesehen, Miami hat, glaube ich, Spiel 2 verloren mit dem Messi. Also, verfolgst du das? Wird das verfolgt? Und wie findest du das so, Playoffs eigentlich? Ist eigentlich noch cool, oder?
Ja, wir haben, ich finde es eigentlich okay. Ich verfolge es jetzt erst Zeit aber gar nicht. Das Einzige, was ich mal geschaut habe, ob irgendwo Spiele sind in der Gegend, wo ich bin, das ist eigentlich das Einzige, was ich verfolgt habe. Sind es aber nicht. Mhm. Dementsprechend habe ich noch auch mit ein bisschen abgestellt, ehrlich okay. gesagt. Also ich weiss, dass bei Seattle ja wieder ein Schweizer im Goal mit dem Stefan Frey. Mhm. Der hat gestern Penalty gegeben und damals sind sie weitergekommen. Das ist einer der besten Goals in der MLS seit Jahren, Jahrzehnten. Mhm. Jahrzehnte ist ein bisschen viel, aber seit Jahren, das verfolge ich ein bisschen. Aber grundsätzlich fällt es mir jetzt auch nicht auf, dass es da aus Public Viewings gibt, wie die Playoff-Spiele. Aber in New York ist jetzt auch, es hat, New York Red Bulls sind ja auch weiter, oder? Mal schauen, vielleicht sehe ich die noch. Ich weiß nicht, ob die noch spielen. Dunstig oder so.
Bist du immer besser informiert als die allermeisten Leute. Ich weiß nicht, ob es New York Red Bulls sind oder die anderen. Ich komme da aber nicht so draus bei denen New York.
Beide
sind weiter, okay. Egal. Hopp, Major League Soccer. Aber eigentlich Playoffs, es hat ja noch etwas. Stell dir vor, Playoff, Viertelfinal, Basel St. Gallen, ich weiß auch nicht. Irgendwo unvorstellbar, wird nie passieren, aber irgendwo. Ich bin halt ein grosser Playoff-Fan.
Ja, also bei uns im Frauenfußball haben wir es ja. Also ja. In der Schweiz im Frauenfußball haben wir es ja, und das ist nicht unbedingt immer positiv gesehen, wenn ein Team eine ganze Saison lang brillant spielt und nachher kommt es gegen den 60 und geht raus, weil es einfach zwei Spiele sind. Das ist einfach bitter. Das ist einfach unfair, aber das hast du ja auch im Hockey. Das spielst du 80 Mal gegeneinander und nachher kommen die Playoffs und wenn du Pech hast, bist du einfach nach vier Spielen draussen. Das ist halt so, aber das hat sich dort etabliert und dementsprechend ist es auch okay. Im Fußball müsste es, dass das auch bei den wirklich Top-Ligen kommt, müsste das eine riesige Regeländerung geben, was wahrscheinlich nie wird kommen.
Gut, und das Zweite ist, langjährige Zuhörer vom Podcast, jetzt darf ich ein bisschen Nabu-Show machen, wir müssen ja sehr anständig sein, heute wissen ja, dass ich ein Herz für Botafogo Rio de Janeiro habe, aus meiner Lieblingsstadt, und die sind letztes Jahr unfassbar tragisch gescheitert oder dramatisch im Meisterkampf. Jetzt sind sie 6 Runden vor Schluss, glaube ich, erst wieder. Sieht nicht schlecht aus, sie haben auch ganz viel Geld investiert, sie haben reiche Besitzer. Die brasilianische Liga ist ja im Fall auch von den Zuschauerzahlen vom Niveau her gar nicht so schlecht. Und viele, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, viele Altstars sind jetzt zurückgekommen bei den grossen Clubs. Von denen ist jetzt keiner bei Botafogo. Aber sie haben jetzt kürzlich für 18 Millionen der Almada geholt, aus der Major League Soccer, ein jüngerer Spieler. Da ist schon auch viel Geld rum. Voilà, sie sind Leader. Und sie sind vor allem im Copa Libertadores-Finale, das ist die Champions League von Südamerika, vielleicht der prestigeträchtigste und legendärste Clubwettbewerb der Welt, den es schon ewig gibt. Finale findet Ende November in Buenos Aires statt. Im Stadion von River Plate, und vielleicht hast du gesehen, das wollte ich eigentlich erzählen, River Plate hat der Anger-Halbfinale gehabt gegen Atletico Mineiro, das Rückspiel. Und also, es lohnt sich wirklich, man kann zu Büros stehen, wie man will, über das will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber was die River Plate-Fans abgelassen haben, etwa 5 Minuten lang, also ich glaube 70'000 Zuschauer und 69'000 haben ein Büro in der Hand gehabt, ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast, unfassbar, und ich habe es jetzt gar nicht bewertet, es lohnt sich einfach das Video anzuschauen, das Feuer im wahrsten Sinne vom Wort und die Leidenschaft von diesen Fans, es hat dann auch nichts genützt, also River ist ausgeschieden, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.
Schön. Die Leidenschaft, der Enthusiasmus, den du da gerade dargelegt hast, da hat man gerade gemerkt, was dir an Büros bedeutet.
Weißt du was? Halt.
Schnell, komm, wir machen jetzt alle sportlich fertig. Ich muss nachher weiter. Ich muss nachher an eine Trump-Rally.
Kommt, das ist doch eine gute Überleitung. Trump-Rally. Wer wird gewählt? Ja. Oder was hast du gesagt? Du coverst ja jetzt für 20 Minuten, glaube ich, sogar noch mit 2 Kolleginnen oder Kollegen. Die US-Wahlen finde ich sehr cool und schön, kannst du das machen. Ich bin auch gespannt, was du berichten willst. Aber wer wird gewählt? Und wie kann es sein, dass der Donald Trump überhaupt die Chance hat, gewählt zu werden? Aus deiner Sicht? Gib doch aus politischen Experten schnell eine Einschätzung.
Das sagt der wahre politische Experte an unserem Tisch, in unserem Call. Aber, also ich tue einfach mal so ein bisschen sagen, es ist offen.
Phrasenschwein, gibt es das auch in den USA?
Ich glaube, Donald Trump macht das, weil ich doch jetzt ein bisschen unterwegs bin und immer mit Leuten geredet habe und auch mit Leuten, die ich nicht erwartet habe, dass sie Donald Trump wählen. Aber für sie, für viele US-Amerikaner, ist es eher eine Frage, wie wir auf die Idee kommen, also wie die Europäer auf die Idee kommen, dass Kamala Harris eine Option ist. für sie ist ganz klar, es ist nur eine Option und dementsprechend glaube ich, dass es Donald Trump macht und wir noch 4 lustige Jahre werden haben mit ihm und dann er die Verfassung so ändern, damit er nochmal 4 Jahre machen kann.
Ja, also weißt du, also lustig ist sicher das falsche Wort, also ich weiss, was du gemeint hast, aber das kann natürlich in falsch Hals geraten für viele Leute und ich weiss, dass wir uns auch nicht politisch zu gross äußern, das ist absolut okay für mich, mit unserem Fußball-Podcast, aber es ist schon faszinierend, dass es, also es ist ja wirklich, heute ist ja wirklich 50-50, es gibt die Umfragen, die Kamala vorausgeht, die anderen, der Trump. Viel schlimmer ist ja, oder spannend, oder leider halt vielleicht schlimm wird, ja, wenn jetzt Trump nicht wird gewählt werden, was näher passiert, oder ja, ich finde es schon krass, was da abgeht, und ja, es ist sehr eine wegweisende Wahl für die ganze Welt, oder, in meiner Meinung nach. Und darum, weil schlussendlich so, ist doch auch nicht ganz wenig Stimmen. Es kann ja sein, dass sie mehrere Millionen mehr Stimmen bekommt, aber durch das System wissen wir ja, wie gleich nicht gewählt wird. Also, ja, ich beneide dich fast ein bisschen, kannst du dort dabei sein, aber es wahrscheinlich mühsam wird, in dieser Nacht oder in der europäischen Nacht dort zu arbeiten, gehe ich mal davon aus. Aber du wirst in Washington sein, oder?
Ja, genau. Ja. Also jetzt bin ich in Philadelphia und ich reise dann morgen, also am Dienstagmorgen, reise ich weiter nach Washington und tue das von dort aus verfolgen. Mhm. Ja, also es wird spannend. Ich glaube, es wird enge Sache und einfacher wäre es für alle, wenn es, also für uns zumindest vor Ort, wahrscheinlich, wenn er würde gewinnen. Weil ich habe das Gefühl, wenn er nicht würde gewinnen, dann wird es relativ eskalieren.
Ja, aber es wäre ja nur kurzfristig besser, aber damit, auch wenn ich jetzt politisch aktiv bin in einer guten Partei, ist das Einzige, wo wir uns dürfen erlauben, hier politische Expertise. Wenn wir wieder über Fußball reden, oder?
Ja, komm, machen wir noch Spiel der Woche zum Schluss. Oh, nein, ja, Spiel der Woche, komm. Wir haben uns entschieden für Servet gegen die FCZ.
Ja.
Warum hast du, also eigentlich hast du dich für das Spiel entschieden, warum hast du dich für das Spiel entschieden?
Ja, eigentlich kann ich ja Inter Napoli wollen, wo es ja wirklich das beste Spiel vom Wochenende ist, aber ich darf ja nicht mehr über Inter reden. St. Pauli Bayern fände ich auch nice, Gegensatz. Servet Zürich habe ich mich dafür entschieden, weil sie ja eigentlich die zwei grössten Städte sind von Schweiz, aber nicht wirklich Fußballstädte. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Servet geredet, wir sind weit weg. Ich gehe übrigens morgen auf Genf, ich treffe jemanden von Servet, kann dir nächste Woche ein bisschen erzählen. Warum eigentlich ist, also Servet Zürich ist definitiv, wir haben kürzlich geredet, warum ist IB FCZ kein Traditionsspiel, Servet Zürich ist definitiv nicht, oder ich weiss nicht, hat dein Vater dir mal etwas erzählt in den 70er Jahren, keine Ahnung.
Nein.
Aber das ist irgendwie, das ist schon speziell, findest du nicht, es ist ja gleich, es gibt jetzt nicht viel größere Städte in der Schweiz, es sind zwei grosse Städte, aber es ist überhaupt kein, ja. Das ist überhaupt nicht
ja, es hat auch nur eine Stadt von diesen zwei Fußballstadion.
Welli? Das ist ja mehr vorbei.
Ja, also ein wahres Fußballstadion hat nur Servet.
Ja, das ist auch also kein Fußballstadion. Aber ja, nein, ich weiß, was du meinst.
Ja, also ich bin auch schon im Stadion gewesen, es ist auch nicht so optimal, aber es ist trotzdem ein Fußballstadion.
Gehst du eigentlich gerne
ja, wenn's besser
auf, geht. Gehst du gerne auf Genf?
Nein.
Oh nein,
ich bin allgemein. Ich bin nicht so gerne in Genf, nein. Ich bin auch nicht so gerne in der Westschweiz. Es hat leider. Tut mir auch sehr leid, wenn ich da jetzt Leute kenne, aber mein Französisch ist wirklich ist immer Appell für Hommage. Nein, also ich verstehe es. Also wenn mir jemand das Interview oder wenn mir jemand antwortet in Französisch, dann kann ich das übersetzen für mich. Aber ich und Französisch, wir sind Feinde.
Gut, das ist ja typische Zürcher Arroganz, aber ich muss fairerweise sagen, ich wohne da an Sprachgrenze in Bern, habe 9 Jahre Franz in der Schule. Ich bin auch sehr, sehr bescheiden unterwegs, wo es halt auch zu wenig braucht. Also das ist, ja, das ist ein bisschen traurig eigentlich. Ja,
ja schon, es ist traurig. Ich hatte wirklich auch lange in der Schule und dafür stehe ich jetzt eben wirklich, also wenn mir jemand etwas fragt, bin ich so, oui. Ja, aber oui, komm, Tipps, spiel noch schnell.
Alloch, Südalloch, Servet FCZ. Du musst anfangen. Ich habe übrigens letzte Woche gewonnen, wo ich Zürich IBE 0-0 Volltreffer. Ich bin immer noch weit zurück, habe das zweite Mal in Serie gewonnen, jetzt mache ich den Hattrick. Was hast du bei Servet Zürich?
1-2. Das FZ gewinnt 2-1.
Ich sage 3-2. Jetzt, und Champions League haben wir jetzt nicht drüber geredet. Es sind ein paar coole Spiele unter der Woche. Inter Arsenal zum Beispiel, Real Milan, glaube ich. Und was wir tippen, ist Liverpool Leverkusen.
3-1.
3-1 für Liverpool.
Leverkusen läuft aktuell nicht so. Was sagst du?
4-3. Chelsea-Arsenal. Chelsea-Arsenal, glaube ich, Sonntag, Premier League, Londoner Derby.
1-2.
Ich sage 2-1 für Chelsea. Da haben wir ein bisschen Differenz. Ich glaube, wir sind durch. Wo musst du her? Eine Trump-Rally auf Pennsylvania.
Eine Trump-Rally.
Pennsylvania,
eigentlich. Genau.
Gut, hoffen wir, es bleibt alles sicher dort.
Und heute Abend ist noch Kamala Harris Ray in Philly selber. Sollen Special Guests erwartet werden, aber wenn die Folge dann draußen ist, ist dann schon klar, welche Gäste gekommen sind.
Ja, gut, hab Sorge, viel Spass, erzähl uns nächste Woche ein bisschen. Bist du nächste Woche zurück in die Schweiz?
Ja, nächste Woche kann ich wieder aus Zürich aufnehmen, genau.
Gut, ich bin dann vielleicht im Ausland, aber wir finden wie immer wegen zusammen zu blöderlen.
Hat Spass gemacht? Hat gefackt? Wie du sagst, oder? Du sagst doch immer.
Gut, gefackt.
Sagst du immer, oder?
Ja, gefackt ist ein schönes Wort.
Ja.
Nächste Woche wird ein bisschen mehr Klamauk, für die, die nicht einschalten wollen. Deswegen tschüss zusammen, gute Woche. Grande, ciao.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.